Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist ganz interessant, also wir haben uns jetzt mit den Dirigenten, mit dem Chor, mit dem Inhalt nicht großartig abgesprochen. Auch mit der Gottesdienstleitung haben wir uns nicht abgesprochen. Ich finde es immer wieder interessant, wie Gott das macht, dass er durch den Heiligen Geist das alles so zusammenführt und auch vorher schon so ein gewisses Puzzle erstellt. Am 10. Oktober 1993, das ist fast 27 Jahre her, da habe ich etwas Gewaltiges erlebt in meinem Leben. Ich durfte mich bekehren, ich durfte Jesus aufnehmen und ich habe das getan auf die Worte hin, die heute Morgen aus dem Johannesevangelium gelesen wurden. Ganz interessant. Und das Zweite, das ist ja den meisten bekannt, das ist hier in dieser Gemeinde gewesen. Damals hat sich die Gemeinde noch in der Helstorfer Straße versammelt und der Prediger war damals Paul Madsen. Das war ein Däne, glaube ich. Ja, ein Däne. Ne? Und der hat damals das Wort verkündigt. Ganz interessant. Ja, wir haben natürlich auch Grüße mitgebracht. Ich begrüße alle ganz herzlich, auch im Namen unseres Jugendchors aus der evangelischen Baptistengemeinde in Gifhorn. Ich habe auch Grüße mitgebracht von meiner Frau. Die muss heute arbeiten, hat heute Dienst in der Notaufnahme. Können wir froh und glücklich sein, wenn da nicht so viel passiert in der heutigen Zeit. Als ich das letzte Mal gepredigt habe, hier in dieser Gemeinde, vielleicht erinnert sich jemand daran, wenn nicht, ist das auch nicht dramatisch, da haben wir einige Lebensstationen des Königs Salomo betrachtet. Wir haben darüber nachgedacht, welche Macht der Herr diesem König gegeben hat und wie Salomo damit umgegangen ist. Salomo hat aber die Möglichkeiten, die er hatte, in vielen, vielen Fällen nicht ausreichend genug genutzt. Er hat sogar Missbrauch damit betrieben und hat sich ja in seiner Eigennützigkeit ein bisschen selber verloren. Damals habe ich diese Botschaft mit einer Überschrift überschrieben, die nannte sich Salomos Aufstieg und Salomos Fall. Was wir auch festgehalten haben, kaum eine andere Zeit in der Geschichte der Bibel ist so ähnlich dieser Zeit wie die, wo Israel unter Salomo gelebt hat. Denn nie zuvor und nie danach gab es so viel Wohlstand. Und Wohlstand, das klingt ja so, dass es uns dann wohl geht. Und das ist auch so. Es stimmt auch in gewisser Hinsicht. Aber doch stelle ich uns an dieser Stelle einmal die Frage, warum geht es uns nicht gut, obwohl es uns doch eigentlich gut gehen sollte. Es kann also der materielle Wohlstand zu einer Art Unwohlsein oder Unwohlstand anderer Art fügen. Und das zeigte sich im Leben des Königs Salomo und das zeigt sich auch manchmal im Leben von uns. Wenn also irgendeine Zeit dazu passt, dass man sie mit dieser Zeit vergleicht, dann diese von damals. Also die Botschaft, die ich heute halte, die baut jetzt nicht auf der Botschaft von damals auf. Das ist also nicht dramatisch, wenn jemand nicht da gewesen ist. Aber wir werden ein paar Dinge von der damaligen Zeit oder von dem, was ich damals gesagt habe, streifen. Ich überschreibe diese Botschaft mit dem Titel Die Folgen der Übertretung. Also die Folgen der Übertretung von dem König Salomo. Mich hat diese Thematik schon lange gepackt. Ich habe mich Zeit meines Lebens immer wieder mit König Salomo und seinem Leben auseinandergesetzt und ich staune immer wieder, was Gott damals da zugelassen hat und ich würde das gerne auch heute im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten mit euch teilen. Ich würde euch trotzdem bitten oder empfehlen, diese Geschichte einmal zu Hause in Ruhe nachzulesen, in der stillen Zeit oder abends, wenn es regnet. Die Zeit haben wir ja leider zurzeit häufig, dass es regnet. Aber dass ihr das einfach mal lest und nenne euch ein paar Bibelstellen im Rahmen dieser Botschaft, aber einfach diesen gesamten Abschnitt, wer sich das merken möchte, ist ganz einfach. Das erste Königbuch, also erste Könige vom ersten Kapitel bis zum elften Kapitel, ganz einfach. Erste Könige 1 bis erste Könige 11 und erste Chronik 21 bis zweite Chronik Kapitel 9. 1. Chronik 21 bis 2. Chronik Kapitel 9. In diesen beiden Büchern des Alten Testaments, da spielt diese Geschichte aus den Etappen, aus denen ich hier ein bisschen weitergeben möchte. Wenn wir jetzt einmal ganz weit zurückgehen in die Zeit, wo das Volk Israel noch in der Wüste war und wo Gott sie durch Mose aufgefordert hat, ein Heiligtum zu errichten in der Wüste, dann nahm der Herr in dieser Zeit nur die Gaben an, die die Menschen zu der Zeit freiwillig gebracht haben. Also nur das hatte Wert, nichts Erzwungenes, alles, was sie freiwillig gebracht haben. Also wer es aus einem frohen Herzen gibt für den Höchsten. Da heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 35, Vers 5, erhebt von eurem Besitz eine Opfergabe für den Herrn, sodass ein jeder die Opfergabe für den Herrn freiwillig bringe. Und das kam dann in einem solchen Ausmaß zustande, also die Menschen brachten so viel, dass Mose später sagen musste, stopp, 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 also das ist schon zu viel, das reicht schon, was ihr gebracht habt, wir ersticken hier an Material. Die hätten wahrscheinlich zwei Heiligtümer bauen können. Und das finden wir im Folgekapitel, 2. Mose 36, Verse 5 bis 7. Da steht, das Volk bringt zu viel, mehr als zum Dienst dieses Werkes nötig ist, das der Herr zu machen geboten hat. Da gebot Mose, dass man durchs Lager rufen ließe, niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für den Herrn, für das Heiligtum. Da brachte das Volk nichts mehr, denn es war genug gebracht worden zu allen Arbeiten, die zu machen waren, und es war sogar noch übrig geblieben. Also so eifrig, mit seinem solchen Eifer, mit so einem Feuer waren sie dabei, für den Herrn, für sein Heiligtum zu geben, zu spenden, zu opfern, damit das errichtet werden konnte. Und das hat Gott entsprechend gefreut und auch der Segen war an dieser Stelle entsprechend. So, und in der Zeit des König Salomos, da wurde wieder ein Heiligtum errichtet, diesmal aber eins aus festem Material, also nicht beweglich, denn mittlerweile, da waren sie ja sesshaft geworden, dieses Volk. In der Wüste war das oder wäre das nicht günstig gewesen, etwas Fixes aufzubauen, denn sie zogen ja immer weiter. Ja? Sie zogen immer weiter. Da hätten sie sonst viele Heiligtümer errichten müssen. Darum hatten sie in der Wüste so eine Art Camping-Tempel. Den konnten sie aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Also das war etwas, womit sie weiterziehen konnten. Aber jetzt, wo sie im Lande fix sind, da wird es auch ein fester Tempel, sollte da errichtet werden. Und wir kennen aus der Geschichte, oder diejenigen, die das kennen, das hätte David schon so gerne gemacht, doch Gott ließ das nicht zu, aber er sagte, dein Sohn Salomo, er wird ein König des Friedens sein. Der soll das dann errichten. Das lesen wir dann im 1. Chronikbuch, wenn ihr das zu Hause nachlest. Aber David, der hatte eine ganze Menge Material vorbereitet. Das war alles im Prinzip schon da, das gab es schon. Der Plan war fertig. Der Baugrund, der war fertig ausgesteckt, man brauchte nur loszulegen, sogar die Steine, sie waren schon fertig behauen, sodass es eine leise Baustelle wurde. Wenn wir da heute so an manche Baustelle denken, was da gebölkt und gebrüllt wird, ja, also das gab es zu der Zeit überhaupt nicht. Die Steine waren schon vorbereitet, sie brauchte man nur aufeinanderlegen, vermörteln und da hat kaum jemand einfach brüllen müssen, Zement ist alle, bring mir Sand oder was auch immer. Ja, also das gab es dort überhaupt nicht. Aber eins war nun anders bei der Errichtung des Bundeszeltes oder der Stiftshütte in der Wüste. Denn damals hatte Gott zu Mose gesagt, da gibt es den und den Bezalel und den Oholiab, die können besonders gut schnitzen, die können besonders gut umgehen mit Holz, mit Metall und das alles dann in die entsprechenden Formen bringen, damit das Heiligtum entsprechend ausgestattet werden kann. Das hat man dem Mose quasi dann weitergegeben. Wir finden diese Geschichte im zweiten Buch Mose, auch im Kapitel 35, 2. Mose 35, Verse 30 bis 35. Und Mose sprach zu den Israeliten, Seht, der Herr hat mit Namen berufen den Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda und hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes. Er hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, dass er weise, verständig und geschickt sei zu jedem Werk, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Kupfer, Edelsteine zu schneiden und einzusetzen, Holz zu schnitzen, um jede kunstreiche Arbeit zu vollbringen. Und jetzt hört, und er hat ihm auch die Gabe zu unterweisen ins Herz gegeben. Das war so quasi die Leitung, die Führungsrolle. Ihm und Oholiab, dem Sohn Abisamachs vom Stamme Dan. Er hat ihr Herz mit Weisheit erfüllt, zu machen aller Arbeiten des Goldschmieds und des Kunstwirkers und des Buntwirkers mit blauem und rotem Purpur, Scharlach und weißer feiner Leinwand und des Webers, dass sie jedes Werk ausführen und kunstreiche Entwürfe ersinnen können. So, das war damals. Und jetzt zur Zeit Salomos. Was macht Salomo? Jemand hat einmal gesagt, Salomo sah sich um nach einem Meister zur Beaufsichtigung des Tempelbaus. Also wer sollte da jetzt drüber stehen? Wer sollte das beobachten? Wer sollte das beaufsichtigen? Die beiden tüchtigsten Handwerker zur Zeit der Errichtung der Stiftshütte in der Wüste, das haben wir gelesen, das waren Bezalel und Oholiab. Was geschah mit diesen Nachkommen von diesen beiden Handwerkern? Die Nachkommen, die erbten in sehr hohem Maße die Fähigkeiten, die ihren Vorfahren verliehen worden waren. Es ging also weiter, die Väter tüchtig, die Söhne tüchtig, die Enkelkinder tüchtig. Es ging in die nächste Generation weiter, diese Begabung, die Begabung der Schnitzerei, das Gießen von Metall in die entsprechenden Formen, das vererbte sich. So, und nun kommt ein spezieller Punkt. Aufgrund dessen, dass die also tüchtiger waren wie andere, begabter, geschickter, da forderten sie höhere Löhne. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt in dem Ganzen. Und das wurde in Israel kaum gewährt, aber in den umliegenden Gebieten, in den umliegenden Völkern, da hat man sich quasi um diese Menschen gerissen. Da hat man richtig Werbung gemacht, dass die in ihre Länder kommen. Komm zu uns, bei uns bekommst du einen höheren Lohn. Mensch, so ein tüchtiger Arbeiter, wenn der das kann, so ein Kunsthandwerk, das herzurichten, komm zu uns, arbeite bei uns, kriegst einen höheren Lohn. Aber jetzt müssen wir in die Geschichte hineinschauen, was wurde dort angefertigt, bei diesen Völkern rings um Israel herum? Götzenbilder. Da würden Götzenbilder, wurden dort angefertigt. Heiligtümer für Gottheiten, die keine wirklichen sind. Aber die dachten sich, ich schnitz das einfach, Hauptsache ich kriege den Lohn. Und das war der Beginn von einer bösen, bösen Saat, die dann aufging. Sie stellten also ihre Kunstfertigkeit in den Dienst heidnischer Könige. Sie vollbrachten, das war familiäre Begabung, solche Werke, die ihren Schöpfer verunehrten. Also sie hatten die Begabung, so etwas zu schaffen, aber was machten sie damit? Also was sie damit machten, das war eine Katastrophe. Und sowas gibt es bis heute. Da hat der Mensch eine Begabung für etwas, das kann er sehr gut, aber die Frage ist jetzt, gebraucht er seine Gabe, um sich selber zu bereichern? Oder gebraucht er seine Gabe, um dem Höchsten zu dienen und zu ehren? Je nachdem, für welchen Weg er sich entscheidet, so wird sich die Qualität auch seines Lebens erweisen. Wir haben hier diesen Chor gesehen aus Gifhorn, die können wunderbar singen. Die singen christliche Lieder, die Lieder, die Gott verherrlichen. Die könnten mit ihren Stimmen auch andere Lieder singen, aber ich bin froh immer wieder und dankbar, dass sie sich entschieden haben, diese Lieder zu singen. Ja? Die könnten mit ihrer Begabung was ganz anderes machen. Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht. Ja? Also für welchen Weg er sich entscheidet, so wird die Qualität auch des Lebens sich erweisen. Also die Frage ist, für wen machst du das? Für wen tust du das? Was du an Gaben erhalten hast, tust du das für dich oder tust du das für den, der es dir gegeben hat? Für deine Geschicklichkeit, für deine Begabung und deine Fähigkeit, wem verdankst du diese Begabung, dem Höchsten, und gibst du ihm diese Begabung zurück. Nun, Salomo, er schaut sich jetzt unter diesen Nachfahren nach einem Meister um. In Israel gibt es die nicht mehr, die sind alle ausgewandert, denn im Ausland gab es mehr Geld, haben wir festgestellt. Das ist auch hier so. Wenn man ein bisschen über die Grenze geht, dann kriegt man einen ganz anderen Lohn. Ich erlebe das bei den Studenten, die Medizin studieren. Die lernen hier Medizin in diesem Land, in der Bundesrepublik. Ist eine gute Ausbildung. Viele Häuser, viele Kliniken, viele Unikliniken haben einen Lehrstuhl. Auch hier in Hannover gibt es diesen Lehrstuhl. Es gibt eine gute Ausbildung. Und die Menschen, überwiegend die Deutschen, gehen dann nach ihrer Lehre oder ihrem Studium, gehen sie ins Ausland. Weil das Ausland zahlt mehr Geld. Das ist eine Tatsache. Das war auch zu der damaligen Zeit so. Und wenn man ein bisschen über die Grenze geht, kriegt man einen anderen Lohn. Wenn wir schauen in die Geschichte hinein, in die jüngste Geschichte, die vielleicht nur 3 bis 5 Jahre alt ist, warum wird die Europäische Union von Osten und von Süden so gestürmt? Ja, weil es höhere Löhne gibt. Auch hier bei uns im Land. Warum riskieren Menschen, die in Afrika wohnen, ihr Leben auf unsicheren Booten, kommen hierher, kommen übers Meer, weil sie an wirtschaftlichem Wohlstand natürlich interessiert sind. Das ist auch gut so. Das ist ein guter Gedanke. Dort, wo es mehr gibt, da ziehen die Leute hin. Und so war das auch damals. Jetzt hätte Salomo eigentlich nur warten müssen, wie bei Mose, dass Gott sagt, der und der, der ist besonders geeignet, an der Spitze zu stehen, die anderen anzuleiten. Aber Salomo hat das nicht gemacht. Er hat nicht darauf gewartet. Er hat sich selber umgeschaut, selber das Heft in die Hand genommen und er hat zum Nachbarkönig, zum Norden geschaut, zum König, der dort den Libanon regiert hat. Das war ein phönizischer Herrscher. Zudem hat er geschickt zum König von Tyros. Und er hat ihm gesagt, das lesen wir im 2. Chronikbuch, er hat ihm gesagt, du, ich brauche einen Mann, der gut umgehen kann, mit Gold, mit Silber, mit Kupfer, mit Eisen, der das gut in Form gießen kann und dann weiter. Wenn es um Stoffe geht, also so mit rotem Purpur muss der gut umgehen können, mit Scharlach, mit blauem Purpur, der muss verständig sein, Bildwerk zu schnitzen, zusammen mit den Meistern, die bei mir in Juda und in Jerusalem sind. Und der phönizische König sagt, okay, ich schicke dir jemanden, und er schickte Salomo seinen besten Mann, Hiram von Tyros. Und das steht im 2. Chronikbuch, Kapitel 2, Vers 13, das ist die Ahnentafel von diesem Hiram, 2. Chronik 2, Vers 13, das ist der Hiram, der bei den Phöniziern gearbeitet hat, das der Sohn einer Frau von den Töchtern Dans. Das heißt, von der Mutterseite her war er israelitischen Ursprungs, ein Daniter. Der Vater war Phönizier aus Tyros. Wir können das gerne mal lesen, des Zusammenhangs wegen. 2. Chronik 2, Vers 13. Er ist der Sohn einer Frau von den Töchtern Dan und sein Vater ist ein Tyrer gewesen. Der versteht zu arbeiten mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Steinen, Holz, rotem und blauem Purpur, fester Leinwand und Scharlach und Bildwerk zu schnitzen und alles, was man ihm aufgibt, kunstreich zu machen, mit deinen Meistern und mit den Meistern meines Herrn, des Königs David, deines Vaters. Hiram war also mütterlicherseits ein Nachkomme Oholiabs, der damals bei der Stiftshütte von Gott ausersehen worden war. Das war sozusagen weitervererbt. Über Generationen blieb das da drinnen. So, und jetzt wird der aus dem Ausland geholt. Das ist eigentlich eine Mischung aus Israel und Phönizien. Und jetzt ist er da und das war außergewöhnlich geschickt. Ich empfehle euch, wenn ihr das wirklich nachlest, was der alles gemacht hat, das ist hochinteressant. Und als er jetzt hier vor Salomo auftaucht, da macht er klar, ja, wenn ich jetzt extra aus dem Ausland geholt werde, also von weit her, dann gibt es für mich auch bitteschön einen extra hohen Lohn. Und er hat seine Lohnforderungen enorm heraufgeschraubt. Und was hat Salomo gemacht? Er hat es gegeben. So, und das ist jetzt die nächste Stufe, die, die ihm unterstellt sind, also die Nächsten, das sind ja viele Meister, und darunter wieder die Nächsten, die Nächsten, die Nächsten, nach unten hin, diese ganzen Abteilungen, die jetzt in dieser Reihenfolge waren, die bekommen irgendwann heraus, na der muss aber viel verdienen, so wie der lebt, so wie der sich gibt, was der alles hat, ja, der muss aber viel verdienen, diesen Lebensstil, diesen üppigen Lebenswandel, was der sich alles leisten kann, was der sich gönnt, was der da tut. Und dann stellen sie irgendwann fest, der hat einen höheren Lohn, der bekommt einen höheren Lohn, sehr üppig, und die gehen jetzt zu Salomo und sagen, wir wollen auch mehr haben, wir wollen auch mehr haben, wie der Erste begonnen hat. Und der Wohlstand in einer bestimmten Schicht ersteigt. Das beginnt auf der nächsten Ebene und wieder auf der nächsten, wieder auf der nächsten. Und immer mehr wollen das auch so haben, wie der Erste mal begonnen hat. Und die sehen das dann und fordern halt auch einen höheren Lohn. Und wir stellen dann schlussendlich fest, dieser Tempelbau wird teurer. Wir erleben das auch heute immer wieder bei Ausschreibungen von öffentlichen Mitteln. Wenn irgendwas gebaut wird, wenn das in die Ausschreibung geht, dann bekommt man am Anfang eine Info, eine Mitteilung, liest man irgendwo in der Zeitung, das kostet jetzt so und so viel, und plötzlich stellt man dann fest, die sind mittendrin, bauen dann, und plötzlich stellt man fest, das hat sich aber ganz schön erhöht. Wenn ihr vielleicht die jüngsten Zeitungsmeldungen verfolgt habt in den letzten Wochen, ich nenne einfach mal den Namen eines Schiffes, Gorch Fock, ja, steht seit 2 Jahren irgendwo im Trockendock. Da wurde gesagt, diese Renovierung kostet 10 Millionen Euro. Ist ja nicht wenig, ja. Jetzt wurde das ausgerechnet, 10 Millionen Euro reichen nicht, es sind jetzt mittlerweile 136 Millionen Euro. Und das ist eigentlich nicht der Endpunkt. Aber das ist einfach damit gemeint, diese Forderungen, die werden einfach höher geschraubt. Ja? Vollkommen unvorstellbar. Und so war das auch beim Tempelbau. Nun, dieser Geist der Selbstverleugnung, die die Israeliten damals beim Errichten der Stiftshütte in der Wüste erlebt haben, von dem war jetzt unter Salomos Regierung nicht mehr viel zu sehen. Aber man sah jetzt dafür den Geist der Selbstsucht. Habgier kam da auf. Ich will mehr und mehr und mehr. Und diese Forderung höherer Löhne, die sie dann auch erhielten, die bot also vielen die Möglichkeit eines üppigeren und ausschweifenderen Lebenswandels. Das sehen die Nächsten, so pflanzt sich das immer weiter nach unten fort. Also der Geist der Hingabe an Gott und sein Werk, das war weg. Dafür gab es jetzt einen anderen Geist der Hingabe, einen kranken Geist, an etwas ganz, ganz anderes, nämlich an sich selbst. Die Selbstsucht, die wurde richtig groß geschrieben. Also diese Zeit, wo dieser Tempel errichtet wurde, dieser Tempel des Herrn, der führte dazu, dass aufgrund der Herrlichkeit dieses Tempels, denn der Plan, der wurde ursprünglich ja von Gott gegeben, das war ja eine Herrlichkeit, die da erstellt werden sollte. David hatte das Material reichlich gesammelt, haben wir festgestellt. Er hatte selber Enormes gespendet, um diesen Tempel errichten zu können. Und Salomo konnte diese Fülle an Material einsetzen, die ein anderer für ihn zusammengetragen hatte. Ein Bauwerk ist jetzt eine Sache, aber da gibt es noch etwas Wichtigeres. Das Wesen, der Charakter, die Art und Weise, wie jemand gelebt hat. Und das hatte sich herumgesprochen. Denn Salomo, er hatte ja bei der Tempeleinweihung gebetet. Er hatte gebetet, Herr, wenn jetzt dieses Bauwerk eingeweiht wird, wenn dieses Bauwerk eröffnet wird, dann werden die rundherum das merken, was wir da haben, die ganzen umliegenden Völker. Die werden feststellen, werden merken, was wir da haben. Und dann werden die herkommen, das wird sich herumsprechen. Und wenn die dann kommen und wenn die das sehen, was wir hier haben, dann möge es doch geschehen, dass sie inne werden und dass sie merken, was du für ein Gott bist. Es möge dieses Bauwerk dazu dienen, dass etwas erkannt wird von dir, o Herr. Können wir nachlesen im 2. Buch Chronik, Kapitel 6. Das war ein ganz feines Gebet. Ein ganz feines Gebet. Nun, als damals die Königin von Saba kam, die kam mit einem sehr großen Gefolge, Kamele über Kamele, alle ihre Schätze hatte sie mit, Gewürze, Gold, Edelsteine. Diese Frau, die brachte Geschenke ohne Ende. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die brachte Geschenke ohne Ende und sie ging auch mit Geschenken zurück. Sie wurde auch von Salomo beschenkt, denn Salomo, das lesen wir auch in der Bibel, er hat ihr nichts ausgesucht. Er hat ihr nichts ausgesucht. Er hat ihr ein Angebot gemacht, er hat ihr gesagt, such dir selber aus. Such dir aus, was du nehmen möchtest aus meinem Palast, das gehört dir. Frage, würdest du das auch so machen? Einer kommt zu dir nach Hause und sagt, Mensch, such dir aus, was dir gefällt. Kannst du mitnehmen, was du willst. Da hätten manche Frauen Angst um ihren Thermomix. Ja, manche Männer um ihre teuren Autos oder Mobiltelefone. Ja. Also such dir aus, was du nehmen möchtest aus meinem Palast, das gehört dir. Nimm mit, was du möchtest. Also der scheint schon viel gehabt zu haben. Es steht aber auch geschrieben, zusätzlich noch, und von sich aus gab er auch noch etwas mit. Also der ließ sich nicht lumpen, ja, würden wir heute sagen. Also er gab ihr auch zusätzlich zu dem, was sie sich aussuchen durfte, auch noch was mit. Und das war die eine Sorte und Art, aber das Besondere war, als diese Menschen und auch besonders die Königin von Saba, als sie seine Weisheit erkannte, seine Weisheit und merkte, das findet man nirgendwo, das findet man nirgendwo. Denn Salomo, der war so weise, weil ein Prophet, der Prophet Nathan, er sein Lehrer gewesen ist, also ein Bibellehrer, könnten wir heute sagen. Ja, der hat ihm die göttlichen Dinge geoffenbart und so wusste er um manches Bescheid, was weit und breit keiner wusste. Und Gott, er hat ihm diese Weisheit gegeben. Und die Königin von Saba, das lesen wir in der gesamten Geschichte, sie war verblüfft, sie war total überrascht. Ja? Und sie sagte, man hat mir so viel erzählt von dir, Salomo, so viel hat man mir erzählt. Aber ich kann unter dem Strich sagen, das ist doppelt so viel und noch viel mehr. Sie hat wortwörtlich gesagt, nicht einmal die Hälfte davon hat man mir gesagt. Und sie hat den Gott des Himmels dadurch kennengelernt und diesen Gott des Himmels gepriesen und sie zog mit einer Erkenntnis von Gott nach Hause. Und das war das Ziel gewesen. Das war das eigentliche Ziel gewesen, dass der Wohlstand und dieser prächtige Tempel, die Weisheit des Königs, dass das dazu führt, dass Menschen von weit und breit kommen, das betrachten und zu Gott eine Beziehung entwickeln und sie entfalten. Und das war der eigentliche Sinn gewesen. Aber dabei blieb es nicht. Dieses Licht, das da um die Welt gehen sollte, das wurde jetzt getrübt. Jetzt kommt der Schatten. Martin Luther, er hat einmal gesagt, es gibt für einen Christen nichts Gefährlicheres als eine Reihe guter Tage. Es gibt für einen Christen nichts Gefährlicheres als eine Reihe guter Tage. Und als die alle so kamen und das alles dieses Oh und Ah und gewaltig und was ist das alles und sie haben den Salomo mit Worten gestreichelt, das heißt geschmeichelt und ja, sie haben ihm gesagt, was hast du für einen wunderbaren Tempel errichtet. Und dann sprachen sie später vom Tempel Salomos und nicht mehr vom Tempel des Herrn. Und das war ein Labsal für seine Seele und er ließ das über sich ergehen. Es tut uns ja gut, wenn jemand uns lobt und sagt, Mensch, hast du gut gemacht, hast du wunderbar gemacht. Das ging aber zu dieser Zeit bei Salomo in eine komplett falsche Richtung. Ja, und man sagte, oh, wie ist doch Salomo weise. Und als er das so auf sich ruhen ließ und das nicht mehr zum Höchsten weitergab, aus dem Tempel des Herrn wurde der Tempel Salomos. Aus der Weisheit Gottes, die Salomo gegeben wurde, wurde die Weisheit Salomos. Aus dem Reichtum, aus dem Wohlstand, den Gott diesem Salomo geschenkt hatte, wurde der Reichtum und Wohlstand Salomos. Es war nur noch Salomo, Salomo, Salomo. Und nicht mehr Gott, Gott, Gott. Also es verschob sich. In einer anderen Geschichte, viel, viel später in der Geschichte, das können wir bei Hiskia lesen, in Jesaja 39 steht das, da hat ein Herrscher, es war ein Herrscher von Juda, der hat zu der damaligen Zeit babylonische Botschafter bei sich eingeladen und er hat ihnen alles gezeigt, was er hatte, hat damit geprahlt, ja, hat ihnen alles gezeigt, was er hatte in seinem Palast, das Schatzhaus und so weiter. Und dann kam der Prophet später und fragte diesen König, was haben diese Fremden in deinem Hause gesehen? Was haben die Fremden in deinem Hause gesehen? Was haben Sie gesehen? Der König hat damals geantwortet, ja, das habe ich Ihnen gezeigt und das und das und das Schatzhaus und alles, was noch keiner meiner Bürger gesehen hat, habe ich Ihnen alles gezeigt. Also der König, der hat sein Schatzhaus geöffnet, seine irdischen Güter preisgegeben und diese Botschafter, diese babylonischen Botschafter sind dann zurück und die haben das zu Hause erzählt, was da in Jerusalem alles im Palast des Herrschers ist, was da für Schätze sind. Ja, und eine Weile später, da kam dann die babylonische Armee und hat dann gesagt, Schätze, bitte alle aufladen. Und alles wurde abtransportiert. Der Prophet fragte, was haben Sie in deinem Hause gesehen? Damit war gemeint, haben Sie etwas bemerkt von dem, wem du dienst? Die meinten nicht diese ganzen Schätze. Der König hat das vollkommen missverstanden. Haben Sie etwas gesehen von dem, wem du dienst? Wer dein Gott ist? Oder hast du nur deinen Besitz gezeigt, deine Pracht, was Gott dir gegeben hat? Hat man etwas von dem gemerkt, der dir das gegeben hat, der dir das geschenkt hat, verliehen hat, zu seiner Ehre? Also wenn man heute eine Umfrage machen würde, so würde man immer wieder merken, dass dieser Tempel, der da errichtet wurde, Tempel Salomos genannt wird. Wenn du ein Geschichtsbuch aufschlägst, wenn du ins Internet gehst, wenn du einen Bibelatlas in die Hand nimmst, mach das mal. Da steht drin, der Tempel Salomos. Überall steht das drin, obwohl es der Tempel des Herrn ist. Das wirkt sich bis heute fort. Bis heute hat das Bestand. Selbst im Neuen Testament, wenn wir Johannes 10 lesen, da steht dann, sie wandelten durch die Halle Salomos. Ja, das ist Gottes Tempel eigentlich. Ja? Aber sie wandelten durch die Halle Salomos. Wenn wir dann zurückschauen und ins Neue Testament gucken, wie hat uns Jesus das vorgeführt? Wie hat Jesus das gemacht? Ja? Als er gebetet hat, er hat gesagt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dann geht es weiter. Dein ist die Herrlichkeit. Dein Wille geschehe. Also es ist bedeutsam, wenn wir das Leben von Jesus Christus, von unserem Retter, von unserem Heiland, wenn wir das betrachten, was er Außergewöhnliches getan hat, wie er gepredigt hat, wenn er gepredigt hat. Da entsetzten sich die Leute, können wir lesen, ja, wenn man das durchschaut. Ja. Und was stand dann weiter, wenn Jesus gepredigt hat? Sie priesen Gott. Sie priesen nicht Jesus, sie priesen Gott, dass er eine solche Gabe gegeben hat. Wenn Stumme reden konnten, Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen, dann lesen wir immer wieder und die Menschen priesen Gott, den Vater. Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus das gemacht? Auf jeden Fall anders als Salomo. Dort pries man dann nicht mehr den Herrn, sondern dort pries man Salomo. Wir lesen nicht, dass sie Jesus priesen, sondern dass sie seinen Vater priesen. Also Jesus hat es verstanden. All das Besondere, all das, was er tat. Darzustellen, dass es von oben kommt. Dass es von oben kommt. Dass es vom Herrn des Himmels kommt. Dass er das gegeben hat. Und so wurde es dann auch verstanden. Als Jesus sein letztes Gebet vor der Verhaftung und vor der Kreuzigung gesprochen hat mit seinen Jüngern, dort im Garten Gethsemane, da sagte er zu seinem Vater im Himmel, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese, und damit meinte er seine Jünger, die haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Und ich will ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist das hohe priesterliche Gebet aus Johannes 17, wer das nachlesen möchte. Ja? Und darum ging es ihnen, dass sie begreifen, alles, was sie bekommen, alles kommt von Gott. Alles kommt von oben. Und alles, was Jesus ihnen sagte, sollten sie als von Gott kommend verstehen. Und sie haben es auch so verstanden. In Jeremia 9, ab Vers 22 steht der Text, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er weise sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Also alles Ehre, alle Ehre, alles Lob, alles dem Herrn geben. In allem, was wir haben, in der Zeit, wo wir jetzt drinnen stehen, wo es eine solche Fülle gibt, wo wir einen solchen Reichtum haben, wie es noch nie gab, in Bezug, möchte ich mal sagen, auf die Masse eines Volkes. Das war ja früher ganz anders. Das war früher nur einer relativ dünnen Oberschicht geschenkt, dieser Reichtum. Und diese Oberschicht, die hat heute natürlich noch das X-fache von dem, was wir haben, als kleine Bundesbürger. also was früher eine Oberschicht hatte, denn heute hat eine Masse das, was früher nur wenige hatten. Ja? Also wir sind eigentlich auch als kleine Menschen sind wir sehr, sehr reich. Und in diesem Wohlstand, den wir auch als Nachfolger von Jesus Christus hier erfahren, in dieser Gegend, auf diesem Planeten, wie wirkt sich das auf uns aus? Die Frage möchte ich uns mal stellen. Wie wirkt sich das auf uns aus, auf unsere Beziehung nach oben? Und vor allen Dingen, wie wirkt das auf diejenigen, die uns sehen und die uns erleben? Merken sie etwas davon, dass wir es vom Höchsten bekommen haben? Geht ihnen da etwas auf? Und wenn sie es nicht merken, dann wird es Zeit, dass wir die Beziehung vertiefen. Dass wir die Beziehung zu Jesus vertiefen. In der Stille mehr Zeit ihm widmen, dass von uns etwas ausgeht, was die Menschen begeistert und was sie zu Jesus Christus zieht. Diese Zeit, wo also das Volk Israel das Licht der Welt sein sollte, in dieser damaligen Zeit, da gab es sehr, sehr rege Handelsbeziehungen. Zu einem großen Austausch ist es gekommen. Salomo, er handelte mit diesem und mit jenem und von weit her, da kamen die Waren und viele, viele Völker kamen mit Israel in Berührung. Wir lesen sogar, sie brachten Affen ins Land. Also so weit war diese Begegnungen, also so, von so weit her kamen sogar Affen, dass Affen ins Land kamen. Ja? Und jetzt gab es eine enorme Gelegenheit. Und wozu nutzte Salomo das jetzt? Anfangs, um den Gott des Himmels zu zeigen und später, um Geschäfte zu machen. Er machte Geschäfte. Da ging es nur noch um Gewinn, Gewinn, Gewinn. Immer mehr, mehr und mehr musste darüber kommen und dieses Reich, was zur Zeit von Salomo so groß war wie nie zuvor und nie danach, es nahm zu an Reichtum durch den Handel mit anderen Völkern, die quasi durch Israel durchzogen. Da zogen sich die Verkehrsstraßen des Welthandels. Also von diesen zwei Kulturen her, da war einmal vom Zweistromland, Euphrat und Tigris, bis hinüber zum Nil, da musste man durch Israel hindurch. Und darum hat Gott diesen Platz auserwählt, dass viele, viele dort durchziehen und dadurch das Licht hinausgeht. Aber es ging nicht das Licht hinaus, es ging um Besitzvermehrung, um Geldvermehrung. Das war es, wonach Salomo dann getrachtet hat. Und die neben ihm waren, haben eifrig nachgeeifert. Jetzt wollte der eine den anderen übertreffen, noch ein schöneres Haus, noch schöneren Palast, noch mehr Dienerschaft, noch mehr an Speisen, an Musik und. Also man eiferte dem Königshaus nach. Man sieht das heute noch in Städten, jetzt auch hier in Europa bei uns, die noch so eine Bausubstanz des Mittelalters haben, die wir uns anschauen können. Da sieht man dann meistens das Herrschaftsschloss und dann die nächstreicheren, was die sich so aufgebaut haben. Und das nimmt dann nach unten hin ab bis, sage ich mal, bis zu den Hütten der Armen. Ja? Also man eiferte dem Obersten nach und das nahm dann immer mehr ab. Und man trachtete nicht mehr danach, dem Höchsten die Ehre zu bereiten, sondern nur, wer hat das schönste Haus, wer hat die besten Einrichtungen, wer hat die schönsten Möbel und so weiter. Der Missionsgeist, der ursprünglich in Salomo drinne war, der wurde überwuchert von dem Verlangen, Geschäfte zu machen. Und die Gelegenheiten, die sich dadurch die Verbindungen mit den anderen Völkern boten, die hat Salomo jetzt benutzt, um sich selbst zu erhöhen. Jerusalem hat er ausgebaut. Er hat bestimmte Städte ganz stark befestigt, die an den wichtigsten Handelsstraßen lagen. Er baute und baute und baute und hat damit seine Gedanken beschäftigt. Und das war es, worum es ihm ging. Dann hat er sich noch mit den Phöniziern verbunden, weil die ja so gute Seefahrer waren. Er ließ sogar noch Schiffe bauen, ganz im Süden unten. Die fuhren nach Ophir und die holten Gold und Sandelholz, Edelsteine und alles, was es da so gab. Und der Ruhm, das Einkommen, es wuchs und wuchs und wuchs. Und auch die Habgier wuchs dazu. Die Habgier, wann wird sie satt? Weiß das jemand? Wann wird die Habgier satt? Wird nie satt, genau. Die wird nie satt. jetzt kommt der Frühling, wenn wir das, werdet ihr vielleicht euch an diese Botschaft erinnern, wenn ihr mal ein Vogelnest seht, wo so kleine Vögel geschlüpft sind und wenn die Amselmütter oder Väter, ich weiß immer nicht, wer da genau füttert, aber ist eigentlich auch egal, aber wenn die kommen und die kleinen Vögel dort füttern, die haben immer nur die Hälse auf und schreien und wollen immer nur gefüttert werden. Ja, und so stelle ich mir das immer vor. Ja, die Habgier wuchs. Das ist die Gier, ja, den Mund ganz, ganz weit aufreißen, wie die Vögel, wenn sie gefüttert werden. Die Habgier, sie wächst, weil sie nie satt wird, weil wir nie das kriegen, was uns wirklich satt macht. Das kann uns nicht sättigen. Nur eines kann uns sättigen. Es kann uns nur das sättigen, wenn wir Frieden mit dem Höchsten haben. Wenn wir in friedlicher Verbindung, wenn wir in einer guten und sauberen Beziehung mit Gott und mit Jesus stehen und ihm unseren Besitz, unsere Fähigkeiten, unsere Gaben, wenn wir ihm das zur Verfügung stellen. Alles andere, und das hat Salomo erst ganz zum Schluss begriffen, er hat es Gott sei Dank begriffen, aber sehr, sehr spät, er hat dann darüber gesagt, es ist ein Haschen nach Wind. Es ist ein Haschen nach Wind. Wenn wir versuchen, den Wind zu fangen, wird es uns nicht gelingen. Es bleibt nichts, überhaupt nichts, ja. Jesus, er hat später sich auch einen Verkehrsknotenpunkt, so möchte ich es mal nennen, ausgesucht in Israel, wo von Ost und West und von Nord und Süd die Menschen durchzogen. Er hat ganz bewusst einen ganz bestimmten Ort gewählt, damit diese Händler das Evangelium weitertragen. Deswegen hat er Kapernaum gewählt. Kapernaum heißt übersetzt Stadt des Nahum. Am Nordufer des Sees Genezareth, das war die Hauptstadt seines Wirkens, so ein Verkehrsknotenpunkt, Nord-Süd-Achse, Ost-West-Achse, und deswegen war er dort. Und da wohnte auch Petrus, dieser Ort, der liegt ganz lieblich am See, ganz schön gelegen. Und so wie im Positiven durch diese Handelsreisenden zur Zeit Jesu das weiter und weiter getragen wurde ins ganze Römerreich hinein, so hatte Gott das geplant ursprünglich mit Salomo. Er gab ihm die Fülle, damit die Menschen das bestaunen und dass sie aufmerksam werden, dass Gott die Ehre gegeben wird. Aber er hat es leider, leider in eine ganz andere Richtung verwendet. Und in dieser Gefahr stehen wir auch heute noch. In diesem Wohlstand, in dem wir mittendrin stecken, dass wir das Wichtigste, unseren Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Schulen, in unserem Bekannten- und Freundeskreis, in unserer Familie, wo es immer wieder Menschen gibt, die Jesus nicht kennen, dass wir das dort weitergeben. Das verlieren wir auch heute oft aus dem Auge. Als Salomo am Ende seines Lebens merkte, wo er steht, da hat er eine radikale Kehrtwendung vollzogen. Er hat sich um 180 Grad gedreht und er begann auch das niederzuschreiben, was ihm aufgegangen ist. Und das können wir heutzutage nachlesen, auch im Buch Prediger. Wer das tun möchte zu der Hausaufgabe, die ich sowieso schon gegeben habe, lest auch noch den Prediger. Da steht das alles drin, was Salomo erlebt hat. Also der Herr ergibt Möglichkeiten ohne Ende. Er hat damals Salomo über die Maßen Macht, Reichtum und Weisheit geschenkt mit dem Ziel, dass alles, was da über die Maßen vorhanden war, eingesetzt wird, um Gott zu verherrlichen. Und am Anfang, das können wir nachlesen, wurde Israel zu einem Leuchtturm der Welt. Von dort ist ein unwahrscheinliches Licht ausgegangen, ein Leuchtturm der Welt. Doch es gab auch schon damals den unsichtbaren Feind, der auch zu unserer Zeit stetig und stetig daran arbeitet, uns zu Fall zu bringen. Und Gott möge uns bewahren vor diesen hinterlistigen Tücken, dass wir nicht mitschwimmen mit dem Strom und dass wir nicht erst am Ende bemerken, wo wir angekommen sind. Der Herr möge uns helfen, dass alles, was er uns gibt, all den Wohlstand, der uns hier beschieden ist, dass er so von uns verwendet wird, dass er nicht selbstsüchtig eingesetzt wird, sondern dass Gott dadurch gepriesen wird und dass die Menschen sehen, wie Gott ist. Also Gott, er will uns gebrauchen, um für ihn da zu sein. Unser Kassierer, der sagt immer beim Gemeinderückblick, das finde ich immer sehr interessant, der sagt immer, was jedes Gemeindeglied, was bei uns ist, quasi im Prinzip monatlich spenden müsste, damit die allgemeinen Kosten der Gemeinde über das gesamte Jahr hinaus, der rechnet das dann immer aus, oder hat er damals gemacht, wir haben jetzt auch einen Wechsel gehabt im Kassiererbereich, Der rechnete das dann immer aus, was jeder quasi monatlich spenden müsste, um die Gemeinde generell am Laufen zu halten, Heizkosten, Renovierung und so weiter. Das waren, glaube ich, im letzten Jahr 37,25 Euro oder so, irgendwie so eine krumme Summe. Und das finde ich immer interessant. Was machen wir auch mit unserem Geld? Ja? Wir packen das weg, wir legen das an, das ist auch gut so, damit wir auch später etwas haben, worauf wir zurückgreifen können. Aber dann habe ich so überlegt, 37,25 Euro jeden Monat ist ja jetzt nicht so viel. Um die Gemeinde am Laufen zu halten. Das sind nur die Fixkosten. Dann kommt mal ein Aufruf, wir unterstützen eine Gemeinde in X oder in Y, da braucht jemand etwas Neues oder es gibt Sonderausgaben, das Klavier muss erneuert werden, keine Ahnung. Ja? Dann gibt es, das sind dann Sonderspenden. Natürlich spenden viele in der Gemeinde auch mehr als diese 37,25 Euro. Ja? Ist auch gut so. Aber der andere, der spendet vielleicht gar nichts, obwohl er 39 Euro vielleicht spenden könnte, ja? Also was machen wir? Auch was machen wir mit unserem Vermögen? Was machen wir mit unserem Besitz? Was machen wir mit dem, was wir haben? Geben wir aus unserem Überfluss oder geben wir, so wie es geschrieben steht, so wie diese Witwe, die das Letzte, was sie hatte, eigentlich gegeben hat? Ja? Für uns gilt, und da möchte ich schließen mit diesem Satz, den wir da im Buch Jesaja lesen konnten, für uns gilt, was haben sie in deinem Haus gesehen? Wie wirkt sich das aus, wie du lebst, worüber du sprichst? Geht da das Licht weiter? Was haben sie in deinem Hause gesehen? Das ist der Sinn, der sich durch dein und mein Leben ziehen soll und durch deinen Besitz im Sinne Gottes ausbreiten soll. Dass alles, was du bist und alles, was du hast, dazu dient, dass der Höchste gepriesen wird. Amen. Ich lade uns noch ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Wer kann, darf dazu aufstehen und ich schließe dann diese Gebetsgemeinschaft ab.